Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures Lieblingspodcasts Seins und So. Wissenschaft küsst Kultur. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite wie immer Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo, Sascha.
Hallo, mein lieber Shaggy. Schön, mal wieder bei dir zu sein.
Ja, bei mir sozusagen, also bei uns im Aufnahmeraum, da sind genau. Wir ja. Aber wo wir auch sind, ist, wir sind gemeinsam im Universum, denn das ist unser heutiges Thema. Wir reden nicht über Universum-Film. Wir reden nicht über den Universum Verlag oder die Box Promotion, die gab es ja auch mal in Hamburg. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt
Box
noch
gibt. Box Promotion, Universum, das kenne ich gar nicht.
Kennst du nicht Universum, die Box Promotion? War das nicht die Promotion, wo Darius Michalczewski, Graziano Rocchiani und so, das war doch.
Ja, doch, ganz dunkel. Ich hab mich nie für Boxen interessiert, von daher, ja, aber jetzt dämmert es so ein bisschen. Ja.
Oder auch die Klitschkos, ich weiß es gar nicht mehr. Müsste man, das ist vielleicht ein anderes Thema für eine andere Episode. Darauf habe ich mich
nochmal über Universum sprechen.
Ja. Darauf habe ich mich nicht vorbereitet. Wir reden über, ja, den Kosmos, das Weltall, das Universum, lieber Sascha. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen?
Na, wir haben wie immer nach Themen gesucht und haben gedacht, das wäre spannend. Also ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind. Wir meinten, glaube ich, das war spannend. Also vielleicht ein bisschen als Hintergrund, ich habe mich ja eine Zeit lang mit dem Universum beschäftigt, weil ich während meiner Promotion in dem Institut gearbeitet habe, wo es um Gravitationswellen ging. Und Gravitationswellen sind so ein neues Fenster ins All. Und von daher hatte ich beruflich immer schon so ein bisschen mit dem, oder nicht immer schon, aber ich hatte beruflich schon mal so ein bisschen damit zu tun. Und als kleines Kind hat mich das Universum immer fasziniert.
Ja, und da dachten wir, lass uns doch mal drüber reden. Wir haben ja oft über Dinge geredet, über Aliens, die sich vielleicht irgendwo im Universum aufhalten könnten. Aber über das Universum generell haben wir noch nicht geredet. Universum, das kommt vom lateinischen Universus, heißt Gesamt. Ja, und das Universum, ja, wie ist das Universum? Fangen wir doch ganz vorne an. Wie hat der liebe Gott das Universum erschaffen?
Ja, das weiß man nicht so genau. Weil, und ja, geht das Thema gleich wieder in eine ganz andere Richtung. Also, nach allem, was man heute weiß, ist das Universum vor rund 13,5 Milliarden Jahren, also vor langer Zeit. Milliarde kann sich ja kaum noch jemand vorstellen. Das sind 1000 Millionen. Millionen kann man sich schon kaum vorstellen. Aber Milliarde wird dann nochmal schwieriger. Und vor 13,5 Milliarden Jahren, 13,6 Milliarden Jahren, ist das Universum durch eine große Expansion entstanden. Das nennt man Urknall. Richtig geknallt hat es da wohl nicht, aber ja, aus offenbar irgendetwas ganz, ganz Hochverdichtetem ist das Universum dann entstanden. Das ist so der aktuelle Stand des Wissens.
Ja, es gibt ja die Serie, eine gute Serie übrigens, zumindest zeitweise habe ich die geschaut, die nennt sich Big Bang Theory.
Ja.
Und da geht es ja auch quasi um den Urknall, die Urknalltheorie. Kannst du uns die ein bisschen erklären?
Also was man heute sieht, wenn man sich das Universum anschaut mit Teleskopen und verschiedenen anderen Geräten, dann stellt man fest, dass sich das Universum ausdehnt mit einer gewissen Geschwindigkeit. Und wenn man dann sich überlegt, naja, wenn sich das Universum ausdehnt, dann kann man ja auch rückwärts denken und sagen, wie sieht das eigentlich aus, wenn es sich die ganze Zeit zusammenzieht? Wann erreicht es denn dann den dichtesten Punkt? Und das ist vor ungefähr 13,6 Milliarden Jahren der Fall gewesen. Also wenn das Universum sich gleichmäßig ausgebreitet hat und es gibt gute Gründe, das anzunehmen. Es gibt auch Vermutungen, dass es vielleicht nicht immer gleichmäßig war, aber das führt dann zu sehr in Details. Jedenfalls, wenn man das dann rückwärts laufen lässt sozusagen, dann wird es immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und wie gesagt, vor 13,5 Milliarden Jahren war es dann punktförmig. Und hat sich dann aus diesem Punkt heraus eben ausgedehnt, war sehr, sehr energiereich. Die ersten ungefähr 300.000 Jahre bestand das Universum aus einem, das nennt man vollständig ionisiertes Plasma. Das war also im Grunde genommen ein Feuerball, könnte man sich das grob vorstellen. Das heißt, man kann den Urknall selber gar nicht sehen, sondern man sieht nur dieses Nachglühen von diesem vollständig ionisierten Plasma. Ja, und seit dieser Zeit hat sich das Universum ausgedehnt, es haben sich Sterne gebildet, Planeten, Galaxien und was es eben alles so gibt.
Das Wort Universum wurde, ich glaube im 17. Jahrhundert war das, das wurde verdeutscht von Philipp von Zesen damals, mit dem Begriff Weltall. Wir kennen ja auch den Begriff Weltraum. Weltraum, ja. Das ist quasi nur der Raum außerhalb der Erdatmosphäre oder was ist genau der Unterschied zwischen Weltraum und Weltall? Kannst du das genau erklären?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hat historische Gründe, man hat sich dann für Begriffe entschieden. Also ich kann mit dem Begriff All nur im Zusammenhang mit Weltall was anfangen. Also ansonsten wüsste ich gar nicht, wie man den benennen kann. Raum ist schon so ein bisschen fassbarer, weil Raum ist ja auch etwas, was man kennt als Raum, der Raum, in dem man sich aufhält. Und deshalb dieser Begriff Weltenraum, ich glaube, der Hermann Oberth hat den Begriff Weltenraum benutzt. Das war so ein deutscher Raketenpionier. Und das soll einfach aussagen, der Raum, in dem sich die Sterne, Planeten, die ganzen Objekte befinden. Also das muss ja irgendwo drin sein. Und wahrscheinlich kommt daher der Begriff Weltraum.
Du hast gerade auch eine Zahl genannt. Du hast ein Alter genannt, grob. Wie ist man da drauf gekommen? Oder warum sagst du das 13 Milliarden Jahre? Also wie kommst du da drauf?
Ja, aus dieser Ausdehnung. Man misst halt, wie das Universum sich ausdehnt. Und das kann man dadurch messen, dass das Licht von den Sternen, je weiter sie weg sind, immer röter wird. Und das kann man sich dadurch erklären, das nennt sich Doppler-Effekt, kann man sich dadurch erklären, wie das klingt, wenn ein Krankenwagen mit Sirene auf einen zufährt und dann von einem wegfährt. Wenn der Wagen mit der Sirene auf einen zufährt, dann wird der Ton immer höher. Mhm. Und wenn er dann wegfährt, wird der Ton immer tiefer. Und das nennt sich Doppler-Effekt. Und das gibt's nicht nur bei Schall, sondern auch bei Licht. Und wir sehen bei den Sternen, das Licht, das die Sterne aussenden, dass das rot verschoben ist. Also, dass es langwelliger geworden ist oder einem tieferen Ton entspricht, wenn man das mit Schallwellen vergleichen will. Und dadurch kann man eben nicht nur feststellen, dass das Universum sich ausdehnt, sondern man kann auch über die Rotverschiebung, also über die Art und Weise, wie stark das Licht ins Rote verschoben ist, kann man ausrechnen, wie schnell sich die Sterne bewegen. Mhm. Und daraus kann man dann ausrechnen, naja, wenn die sich so schnell bewegen und wenn wir es jetzt umgekehrt laufen lassen, die Zeit, dann können wir davon ausgehen, dass vor rund 13,5 Milliarden Jahren eben alles zusammengeklumpt war. Mhm.
Das setzt aber voraus, dass der Urknall tatsächlich der Beginn des Universums ist, sozusagen. Also wenn man das so betrachtet, dann...
Naja, du hast ja die Frage gestellt, wie Gott das Universum geschaffen hat. Das ist tatsächlich so eine Frage, das weiß man nicht genau. Man weiß es gar nicht. Also das, was man beobachten kann, ist das, was ab rund 300.000 Jahre nach dem Urknall im Universum passiert. Und dieses Nachglühen, das ist der sogenannte Mikrowellenhintergrund. Das hat eine Satellitenmission hat das gemessen. Das war eine ganz, ganz große Entdeckung. Da sieht man eben so dieses Nachglühen, was inzwischen kein Glühen mehr ist, sondern diese Mikrowellenhintergrundstrahlung ist Strahlung, die einer Temperatur von etwas über 2 Kelvin, also minus 270 Grad Celsius entspricht. Aha. Das Nachglühen zu nennen ist so ein bisschen, naja, ist schon ziemlich abgekühlt, das Glühen. Das kann man sehen, das ist das, was man, das Letzte oder das, so rum, das Erste, was man sehen kann von der Entstehung der Welt. Das, was dahinter ist, kann man nicht sehen und deswegen weiß man nicht genau, wie der Urknall passiert. Es gibt verschiedene Theorien. Es gibt auch so ein paar abgefahrene Vorstellungen, weil es gibt so Unstimmigkeiten bei der Entstehung des Weltalls, die irgendwie erklärt werden müssen. Und lange Rede kurz, man weiß nur, dass es, oder sagen wir so, die Daten sind so, dass man vermuten kann, dass aus einem unendlich dichten Punkt das Universum entstanden ist. Da war anfangs sehr, sehr, sehr viel Energie da, deswegen war das alles vollständig ionisiert, war ein Plasma, hat geleuchtet. Das Nachleuchten sehen wir heute noch und ab ungefähr 300.000 Jahre ging das dann los, dass sich Atome gebildet haben, dass sich Materie gebildet hat insgesamt und dann die Sterne und dann aus den Sternen die schwere Materie, alles was schwerer ist als Eisen, also was ein höheres Atomgewicht hat als Eisen, ist in Sternen entstanden, in Sternexplosionen und das ist dann alles passiert. Vieles davon versteht man sehr, sehr gut, manches nicht und was man eben gar nicht weiß ist, wie das Universum, wie der Urknall genau stattgefunden hat. Mhm. Und man weiß natürlich schon gar nicht, was davor gewesen ist.
Spannend, interessant. Ich habe dazwischen nur noch mal eine Begriffserklärung. Ja. Galaxie. Also was genau ist eine Galaxie? Ich kenne es in einer weit entfernten Galaxie. Da erkenne ich das auf jeden Fall. Also Galaxien sind
Sternansammlungen.
Sternansammlungen, also, ja.
Genau. Es gibt so wunderschöne Bilder von Hubble und auch von anderen Missionen, wo man so große spiralförmigen Objekte sieht. Meistens sieht man diese spiralförmigen Objekte. Die sehen so ein bisschen aus wie verrührter Grießbrei oder sowas auf einer schwarzen Decke oder so. Und das sind Sternansammlungen, die sind sehr groß. Also unsere Galaxis zum Beispiel, unsere Galaxie, die ist zum Beispiel ungefähr 100.000 Lichtjahre, hat 100.000 Lichtjahre Durchmesser, ein Durchmesser von 100.000 Lichtjahren und ist ungefähr, ja, so 1.000 bis 10.000 Lichtjahre dick. Also so eine Scheibe so ungefähr. Und ist eine Spiralgalaxie, sieht also so aus wie so ein, ja, wie so ein verdrehter Seestern. Jetzt habe ich ein schönes Bild. Wie so ein verdrehter Seestern. Solche Bilder, die kennt man ja auch, die werden immer mal wieder gezeigt. Und da sind eben ganz, ganz viele Sterne. Und zwar so rund, so Größenordnung 100 bis 400 Milliarden Sterne. Manche sagen ein bisschen mehr, manche sagen ein bisschen weniger. Das sind sehr grobe Schätzungen. Alles in der Astronomie ist immer mit sehr, sehr groben Schätzungen verbunden. Aber so in der Größenordnung. Also sehr, sehr viele Sterne. Mhm. Und Sterne sind die Objekte, die leuchten, sowas wie unsere Sonne. Planeten selber leuchten nicht. Das sind die Objekte, die um Sterne herumkreisen.
Also es kann also sein, ich meine, das habe ich schon oft gehört, dass zum Beispiel, dass man einen Stern am Himmel sieht, der eigentlich auch schon nicht mehr existent ist. Weil,
ja.
Und wie erklärt man das? Also wieso ist das so?
Ja, das Licht braucht ja eine gewisse Zeit, um zu uns zu kommen. Die Entfernungen sind so groß im Universum, dass das Licht eben, was sich ja mit 300.000 Kilometer pro Sekunde bewegt, also wirklich sehr schnell ist, gibt auch nichts, was schneller ist. Die Lichtgeschwindigkeit ist die höchste Geschwindigkeit, die möglich ist. Mhm. Trotzdem sind die Entfernungen im Universum so groß, dass trotz dieser Geschwindigkeit einfach es dauert, bis das Licht irgendwo gelandet ist. Also zum Beispiel von der Sonne bis zu uns braucht das Licht 8,5 Minuten, so ungefähr 8,5 Minuten. Das heißt, was wir sehen, wenn wir die Sonne sehen, ist eine Sonne von vor 8,5 Minuten.
Okay.
Die könnte jetzt explodiert sein und wir merken das noch gar nicht.
Ja, wenn sie jetzt explodiert wäre, würden wir den Podcast nicht fertig bekommen. Aber wir hätten noch acht Minuten.
Zumindest bis wir es sehen, bis die Teilchen dann angekommen sind, das würde natürlich länger dauern. Und nein, man muss sich keine Sorge machen, bis so eine Sonne explodiert. Das dauert erstens und zweitens, bei unserer Sonne wird es noch ein paar Milliarden Jahre dauern. Und zweitens verändert die sich. Also man merkt das vorher, dass da sich was anbahnt. Und das dauert auch noch eine Zeit. Und naja, also da muss man sich keine Sorgen machen. Aber zum Mars zum Beispiel braucht das Licht 20 Minuten. Das heißt, wenn man irgendwelche Mars-Sonden hat, was ja gemacht wird, die kann man nicht so einfach fernsteuern, wie man ein Modellflugzeug oder Modellauto fernsteuert, weil die Funksignale, die sich ja genauso schnell bewegen wie das Licht, die brauchen 20 Minuten, bis sie da sind und 20 Minuten, bis sie wieder zurück sind. Da kannst du ja nicht irgendwas fernsteuern. Da kannst du nur sagen, fahr zu diesem Punkt hin, such dir den Weg selber und wenn du da bist, melde dich. Naja, und wenn so eine Sonne jetzt, zum Beispiel der nächste Stern ist Proxima Centauri, der ist etwas über 4 Lichtjahre entfernt, da braucht das Licht von dem Stern, von Proxima Centauri bis zu uns, 4 Jahre. Das heißt, wir sehen einen Stern, wie er vor 4 Jahren ausgesehen hat. Und wenn jetzt irgendwelche Sonnen schon 1 Million Jahre entfernt sind oder 1 Milliarde Jahre entfernt sind, dann können die ja schon längst verglüht sein, explodiert sein. Mhm. Das wissen wir nicht. Aber diese Kategorien, das hat was mit Gleichzeitigkeit zu tun. Diese Kategorien, was jetzt hier ist und gleichzeitig irgendwo anders, das macht im Universum sowieso keinen Sinn. Das macht aufgrund der Relativitätstheorie keinen Sinn. Könnten wir vielleicht auch mal drüber reden, was das eigentlich ist und was dahinter steckt. Und dieses, ja, was jetzt irgendwo überall gleichzeitig passiert, das ist etwas, das macht in unserer Umwelt, in unserem Alltagserleben, da macht das Sinn, da können wir von Gleichzeitigkeit reden. Also wir beide reden ja jetzt gleichzeitig miteinander, weil die Zeit der Signale zwischen unseren Mikrofonen, das ist vernachlässigbar. Aber das ist im Weltall eben nicht mehr so bei großen Entfernungen. Mhm. Und deswegen sehen wir ganz viele Sterne, die es wahrscheinlich, wenn man diesen Begriff der Gleichzeitigkeit sinnvoll benutzen könnte, die es jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr gibt.
Die uns am nächsten gelegene Galaxie ist die Andromeda-Galaxie. Ja, das habe ich richtig gelesen. Was ist denn zwischen den Galaxien? Ist da nichts? Ist das da? Ist da eine vollständige Leere oder was findet man da?
Also man geht davon aus, dass dort tatsächlich nichts ist. Und dieses Nichts heißt, dass in so einem Kubikmeter Weltraum ein paar Atome sind. Mhm. Also quasi nichts. Ich bin gerade am Überlegen, wie viele Atome normalerweise in einem Kubikmeter hier auf der Erde sind. Das sind, glaube ich, viele Milliarden. Ich habe jetzt dummerweise die Zahlen nicht im Kopf. Mhm. Aber das ist sehr, sehr viel. Und ich kann mal ganz kurz nachsehen. Ich habe da nämlich mal was drüber gemacht. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich kann es dir gleich sagen. Das ist super spannend, weil tatsächlich, es ist so gut wie nichts dazwischen. Es sind weniger Atome in so einem Kubikmeter. Und ansonsten ist da halt quasi nichts.
Ich habe gelesen, Staubwolken, Wasserstoff, Gas, sowas. Also so.
Das gibt es auch. Ja. Das gibt es auch. Das sind dann solche stellaren Nebel oder also im Raum in einer Galaxis, wo dann viele Sterne sind und so weiter. Da sind ja Stäube und irgendwelche anderen Objekte. Aber wenn du jetzt tatsächlich im Raum zwischen den Galaxien guckst, da ist gar nichts mehr. Und jetzt habe ich es gefunden. Also im Normaldruck hast du 2,7 mal 10 hoch 19 Moleküle pro Kubikzentimeter.
Ja.
Und wir erreichen auf der Erde, wenn wir sehr gute Pumpen nehmen, mit extrem hohem Vakuum erreichen wir, dass es weniger als 1000 Moleküle pro Kubikzentimeter sind. Und ich glaube, im freien Raum zwischen den Galaxien geht man so davon aus, dass es ein paar Moleküle pro Kubikmeter sind. Also das ist tatsächlich quasi nichts.
Okay. Ich habe im Vorfeld auch mal googeln wollen, woraus das Universum eigentlich so besteht. Also, und da ein Satz hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Kennen Sie diesen Satz aus auch verschiedenen Filmen, aber so ganz kann ich nichts mit anfangen. Besteht zum großen Teil aus dunkler Materie. Was ist dunkle Materie genau? Ich habe immer an die dunkle Seite gedacht oder sowas, aber dunkle Materie ist ja etwas, was wirklich existent ist.
Also das weiß man nicht. Ah. Man nennt das dunkle Materie, weil man im Grunde genommen keine Ahnung davon hat, was es sein kann. Da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Wir sehen vom Universum mit den Teleskopen, die wir haben und den Satellitenmissionen und so weiter, so rund 5% von dem, woraus das Universum besteht. Mhm. Von dem Rest wissen wir nicht genau, was es ist. Wir wissen aber, dass es da sein muss. Jedenfalls nach aktuellen Theorien, weil wir zum Beispiel bei der Form der Galaxien, oder sagen wir mal so, muss ich einen Moment nachdenken, wo fange ich am besten an? Also wenn du dir so eine Galaxie anguckst, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wenn du dir so eine Galaxie anguckst, so eine Spiralgalaxie, dann hat die ja halt diese Form mit diesen Armen und das ist so ein bisschen verdreht und so weiter. Und es gibt physikalische Gesetze, die Mechanik zum Beispiel, die beschreibt sehr gut, wie Objekte sich bewegen. Und wenn sie gravitativ zueinander wirken, so wie die sich bewegen. Also wie der Mond sich um die Erde bewegt, wie die Erde sich um die Sonne bewegt und so weiter und so weiter. Und nach diesen Gesetzen versucht man natürlich auch zu beschreiben oder zu modellieren, wie sich so eine Galaxie bildet. Und dann nimmt man halt diese Gesetze, macht Modelle, gibt das in den Computer, der rechnet das dann aus und dann stellt man fest, passt nicht so richtig. Und dann passt man das so lange an, bis diese Simulation solche Galaxienbildungen korrekt modellieren. Also dass aus der Simulation das rauskommt, was man draußen beobachtet. Und dann stellt man fest, dass man dort viel mehr Masse annehmen muss, als man sehen kann. Also mit der Masse, die man sieht, mit den leuchtenden Sternen allein, ergeben sich nicht solche Galaxieformen, wie wir sie sehen. Und das lässt sich nicht so, das verhält sich nicht so, wie wir das sehen. Und um diese Modelle dahin zu bekommen, dass es sich so verhält, wie wir es sehen, muss man sehr viel mehr Materie dazugeben. Und das ist die sogenannte dunkle Materie. Und die heißt dunkle Materie, weil sie eben nicht mit elektromagnetischer Strahlung wechselwirkt. Also weil sie kein Licht oder Funkwellen oder sonstige Wellen aussendet oder absorbiert oder streut. Das sind so diese drei Möglichkeiten. Wenn du mit Licht Wechselwirkung hast, also interagierst, dann absorbierst du das, ein Teil wird absorbiert, ein Teil wird gestreut, wird also irgendwie verteilt und ein Teil wird reflektiert. Streuung zum Beispiel kann man ganz schön sehen, dass der Himmel blau ist, liegt daran, dass das Licht von der Sonne, was hier auftrifft auf die Atmosphäre, in der Atmosphäre gestreut wird. Das, der blaue Anteil wird stärker gestreut als der rote. Besonders stark sieht man das bei Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang, wo dann nur noch der rote Teil von der Sonne durch die Atmosphäre durchkommt. Der Rest wird weggestreut und deswegen ist der Himmel blau. Mhm. Und im Universum sieht man halt solche Effekte natürlich auch und kann dann daraus schließen, wie viel Materie da ist. Aber man stellt fest, es sind irgendwie nur 5% von dem, aus dem das Universum bestehen muss. Von dem Rest wissen wir nichts. Und ein Teil davon ist eben, das sind ungefähr 25%. Da habe ich die aktuellen Daten nicht im Kopf. Das ändert sich auch immer wieder nach den Dingen, die man neu weiß. Es werden ja permanent neue Entdeckungen gemacht und die Modelle werden permanent aktualisiert. Da weiß ich nicht, wie der Stand ist, aber so rund 25% sind dunkle Materie. Also irgendwas, was Masse ist, was gravitativ wirkt, was aber nicht mit Licht oder Funk oder irgendwas interagiert. So, was man also nicht sehen kann. Und noch viel schlimmer, rund 70% besteht aus etwas, was man dunkle Energie nennt oder negative Energie. Und da haben wir überhaupt gar keine Ahnung davon, okay, was das ist. Ja. Weil, also dunkle Energie, das ist auch so ein komischer Begriff. Und negative Energie ist auch ein komischer Begriff. Negative Energie deshalb, weil es muss irgendetwas geben, was das Universum auseinandertreibt, weil es sonst durch die Gravitation zusammengezogen werden würde. Also irgendeine Kraft muss da sein, die das Universum auseinanderdrückt. Und weil man überhaupt gar keine Ahnung hat, was das sein kann, nennt man das negative Energie oder dunkle Energie oder irgendwie sowas.
Okay.
Man könnte auch sagen, etwas, von dem ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was es ist.
So hätte man es auch nennen können, tatsächlich.
Ja.
Wir haben jetzt noch nicht ganz genau über die Größe gesprochen des Universums. Kann man das überhaupt sagen? Also ich meine, ist das Universum, kann das auch unendlich groß sein? Wir haben, du hast gesagt, 13,5 Milliarden plus Jahre ist das Universum alt und da können wir also auch nur ja, Objekte wahrnehmen oder wahrgenommen haben, deren Licht maximal ein Lichtweg von 13,5 Milliarden Lichtjahren zurückgelegt hat. Das heißt, es kann ja auch noch deutlich größer oder unendlich groß sein, oder?
Ja und nein. Also tatsächlich ist es so, dass das beobachtbare Universum einen Radius von ungefähr 93 Milliarden Lichtjahre hat. Mhm. Das liegt daran, dass seit das Licht ausgesendet worden ist, damals vom Urknall zum Beispiel, das Universum sich ja ausgedehnt hat. Mhm. Das heißt, die Größe des beobachtbaren Universums ist deutlich größer, als man annehmen würde durch das Alter des Universums. Rund, ja, viermal so groß. Und das misst man anhand der Rotverschiebung. So, und was dahinter ist, das weiß man tatsächlich nicht. Man weiß auch nicht, worin sich das Universum ausdehnt. Also wir haben ja solche Vorstellungen, wenn man, also es dehnt sich irgendetwas aus, dann muss sich das ja immer in irgendetwas ausdehnen. Wenn wir einen Ballon aufblasen, das wird ja gerne als Bild genommen für das sich ausdehnende Universum, dann dehnt sich der Ballon ja in einem Raum aus. Mhm. Aber worin sich das Universum ausdehnt, das wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht, was hinter dem beobachtbaren Universum ist, weil wir es halt nicht beobachten können. Und das ist diese Geschichte, das hatte ich ja schon mal in einer Folge vom Podcast erzählt mit diesem Multiversen-Modell und so weiter. Das sind philosophische Fragen, die da auftauchen. Das sind keine physikalisch beantwortbaren Fragen, weil wir keine Daten haben. Also was hinter diesem beobachtbaren Universum ist, wissen wir nicht. Was vor dem Urknall ist, wissen wir nicht. Es gibt Theorien dazu, es gibt Überlegungen, philosophische Fragestellungen oder philosophische Gedanken zu diesen Themen. Aber das ist halt Philosophie, keine Physik. Die Physik kann ja nur Aussagen über das treffen, was du tatsächlich messen kannst. Mhm.
Okay, dann wird möglicherweise die Frage, die ich jetzt stelle, auch eher eine philosophische Frage sein, weil auch daran bin ich gescheitert, dass ich den Satz in der Vorbereitung gelesen habe. Denn da stand, auch wenn das Universum ein endliches Volumen besäße, könnte es unbegrenzt sein. Was ist der Unterschied zwischen ja Unendlichkeit und Unbegrenztheit? Oder?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja.
Kannst du es dir in irgendeiner Art und Weise herleiten? Also
naja, also da wir ja nicht wissen, was hinter dem beobachtbaren Teil ist, also ob da wirklich eine Grenze ist oder ob wir es nur nicht sehen können, ist das Universum, also können wir keine Aussage über eine Grenze des Universums machen. Und deswegen kann man sagen, das Universum ist grenzenlos, weil wir es tatsächlich nicht wissen. Mhm. Es kann sein, dass es eine Grenze hat, dass also hinter dem beobachtbaren Teil tatsächlich eine wie auch immer geartete Grenze ist, die man nicht überwinden kann oder vielleicht doch. Wie? Weiß man nicht. Oder es gibt überhaupt gar keine Grenze. Das Universum geht immer weiter. Und diese Beobachtung, dass das Universum sich ausdehnt, liegt an irgendetwas anderem, was wir vielleicht noch nicht erklären können, was wir vielleicht noch nicht verstanden haben. Also man muss immer bedenken, das, was wir im Augenblick über das Universum wissen, ist das, was wir beobachten durch immer besser werdende Instrumente. Ich habe in meiner Zeit als Doktorand habe ich ja auch an einem Instrument mitgearbeitet, nämlich an der Gravitationswellendetektion, die ja auch ein neues Fenster sozusagen ins Weltall ist. Aber wir können ja nicht ins Weltall, also wir können da ja nicht hinfliegen, einfach weil es viel zu weit ist, und da mal gucken und nachmessen, sondern wir können nur beobachten. Und wir nehmen halt an, dass die Gesetze der Physik, so wie wir sie auf der Erde erleben und zum Teil auch auf dem Mond, da gibt es ja auch Experimente, die gemacht worden sind, dass die halt für das gesamte Universum gelten. Das ist eine Annahme, die aus vielen Gründen sinnvoll ist, die aber natürlich auch aus guten Gründen angezweifelt werden kann. Also man kann natürlich auch sagen, wieso sollte denn grundsätzlich die Physik im Universum überall gleich sein? Weil wissen tun wir das nicht. Also wir können ja nicht hinfahren, wie gesagt. Wir können es nur annehmen aus der Erfahrung, die wir hier auf der Erde machen, und der Annahme zu sagen, naja, es gibt schon, wie gesagt, gute Gründe anzunehmen, dass es eben überall gilt. Und wenn man das so annimmt und dann die Beobachtungen nimmt und diese Beobachtungen interpretiert, dann kommt halt das Modell dabei raus, was wir im Augenblick haben. Aber das ist ein Modell, das eben ja die Beobachtung so gut wie möglich widerspiegelt. Aber das ist natürlich nicht sowas wie Wahrheit oder das so ist es nicht, sondern nur, es ist nur ein Modell. Und es gibt viele Fragen, die offen sind und die man durch immer neue Teleskope, tiefere, bessere Auflösung, ein tieferer Blick ins All, völlig neue Daten, die man bekommt durch Gravitationswellen, die laufen ja jetzt schon seit ein paar Jahren und liefern permanent Daten über Raumkrümmungsschwingungen. Das sind Gravitationswellen, also Schwingungen in der Raumzeit, die von Objekten ausgestrahlt werden. Und dadurch lernt man immer mehr Dinge, weil das Tolle bei Gravitationswellen ist, das sind halt keine elektromagnetischen Wellen, sowas wie Licht oder Funk, sondern das sind Schwingungen der Raumzeit, und die wurden eben auch vom Urknall ausgesendet. Und die Hoffnung ist, wenn man dann irgendwann genau genug messen kann, dass man die dann eben auch messen kann und besser versteht, wie der Urknall wohl gelaufen ist. Mhm. Oder auch was völlig Neues entdeckt. Das weiß man halt nicht.
Eine Frage, die ich hier schon mal gestellt habe bei einem anderen Thema, beim Thema Aliens, die möchte ich gerne nochmal stellen, wenn man sich die Größe des Universums betrachtet. Wie kann man sagen, oder wie kannst du eigentlich behaupten, dass es keine Aliens gibt, aufgrund der Größe dieses Universums? Ich meine, wir sind Menschen, uns gibt es. Warum kann es nicht in diesem riesengroßen, vielleicht unendlichen Universum irgendwo noch andere Lebewesen geben, die auch intelligent sind? Vielleicht noch intelligenter als wir.
Also, ich habe gar nicht gesagt, dass es das nicht gibt, sondern ich habe nur aus der Recherche, die ich gemacht habe, eben so dieses Ergebnis bekommen, dass der Autor von dem einen Buch zum Beispiel geschrieben hat, nach all den Daten, die wir so haben und nach all den Modellen, die wir so haben, sieht es so aus, als gäbe es keine Aliens im Sinne von andere intelligente Lebewesen vergleichbar oder ähnlich mit uns, weil wir sie nicht sehen. Und es gibt ganz, ganz viele sehr gute Gründe, dass, wenn es intelligentes Leben im All gäbe, vergleichbar mit unserem, dass wir irgendetwas davon mitbekommen müssten. Ich war sehr enttäuscht, als ich das Buch aus der Hand gelegt habe. Das war sehr ernüchternd, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich geärgert. Ich habe gedacht, was so ein Blödmann, wieso schreibt er das so? Das finde ich total doof. Und ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Von den fachlichen Argumenten her stimme ich ihm zu. Also, soweit ich das beurteilen kann und einschätzen kann, ist die Schlussfolgerung, die er gemacht hat, korrekt. Also rational kann ich das nachvollziehen. Emotional nicht. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass auch Naturwissenschaftler natürlich Menschen sind und dass auch Naturwissenschaftler Gefühle haben, auch Physiker haben Gefühle. Und wir natürlich auch unsere Vorlieben und Moden nachhaben und Moden nachgehen und dafür natürlich empfänglich sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass es sowas wie Gott oder so nicht gibt. Aber ich bin auch ziemlich sicher, dass es im Weltall intelligentes Leben gibt, weil es eben so groß ist und weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass diese Aufeinanderfolge von Zufällen und glücklichen Koinzidenzen, die zu unserem Leben geführt haben, dass die nicht woanders genauso stattfinden können. Mhm. Aber das ist tatsächlich, wissenschaftlich begründen kann ich das nicht, außer mit der Aussage, es ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar, dass nur bei uns der Zufall dann dazu geführt hat, dass es das gibt, bei so vielen Sternen. Also wie gesagt, allein in unserer Galaxis einige 100 Milliarden Sterne, und wir wissen, wir haben gar nicht über Planeten gesprochen, aber wir wissen, dass um ganz viele Sterne Planeten herumkreisen. Und wir reden nicht über 10, sondern Milliarde, das ist eine riesengroße Zahl.
Wir müssen vielleicht dann tatsächlich auch mal über Planeten generell reden, vielleicht über unser Universum oder unsere Galaxie, über die Milchstraße.
Du meinst unsere Galaxie oder unser Sonnensystem?
Ja, unser Sonnensystem, das wäre doch vielleicht auch mal ein spannendes Thema.
Das können wir
Thema,
schön
das
machen,
heißt,
ja.
Und vielleicht sogar beim nächsten Mal schon, wäre interessant.
Ja, können wir gerne machen, dann gehen wir auf die Sachen mehr ein, weil zum Beispiel, als kleiner Spoiler, man kann auch darüber reden, inwieweit denn auch in unserem Sonnensystem es wahrscheinlich ist, dass es so etwas wie Leben gibt, zumindest in einfachen Formen. Also man muss ja bei Leben, also wovon ich fest überzeugt bin, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die Einzigen sind. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir auch schon in unserem Sonnensystem primitive Lebensformen finden. Also sowas wie Einzeller oder irgendwie sowas. Da bin ich fest von überzeugt. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ganz einfach deshalb, weil das Argument bringe ich auch immer wieder, wenn man sieht, in welchen zum Teil extremen Nischen, in welchen extremen Lebensräumen auf der Erde Organismen existieren, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht woanders auch irgendwo der Fall sein soll. Also gibt ja diese thermophilen Bakterien, oder es gibt Bakterien, die unter sehr extremen Bedingungen überleben, zum Beispiel in unserem Körper, Helicobacter pylori. Man hat ja lange Zeit nicht geglaubt, dass im Darm Bakterien leben können, bis dann rauskam, es war ein australischer Arzt, der sich gegen das Establishment wehren musste und einen langen Kampf geführt hat, bis dann schließlich anerkannt wurde, dass ein ganz, ganz wichtiger Verursacher für Magengeschwüre ein Bakterium ist, was in der Magenumgebung leben kann, in einer Umgebung mit einem pH-Wert von 2. Wir haben ja extrem, unsere Magensäure ist ja extrem sauer. Da leben Bakterien drin. Und also wenn ich mir das vorstelle, dann zu sagen, nee, das Leben gibt's nur auf der Erde und nur hier ist das möglich, das glaube ich nicht. Tatsächlich.
Halten wir mal fest, über unser Sonnensystem sprechen wir bald, vielleicht schon und hoffentlich beim nächsten Mal. Wir haben mit dem Big Bang gestartet, mit dem Start quasi des Universums. Lass uns doch mal am Ende unseres Podcasts über ein paar Hypothesen sprechen, die du mir auch nochmal erklären musst. Ich habe ein paar Begriffe gefunden. Ich hoffe, du kannst sie mir erklären. Zum einen, ja, den Begriff Big Freeze. Was ist das?
Ja, wenn du mit einer Energie startest beim Urknall und die dazu führt, dass das Universum sich ausdehnt, dann ist ja irgendwann, sag ich mal, der ganze Schwung verbraucht. Irgendwann hat sich das Universum so weit ausgedehnt, dass alles aufhört, sich zu bewegen, sich weiter auszudehnen. Und das ist der Big Freeze. Also irgendwann ist eine Idee, ist es dann so, dass das Universum einfach ja soweit sich ausgedehnt hat, soweit abgekühlt ist, weil es kühlt sich dabei auch ab, dass dann eben alles einfriert und jegliche Energie sich so weit, so gleichmäßig verteilt hat, die kann ja nicht verloren gehen, die verteilt sich nur, dass die, ich nenne jetzt mal so einen thermodynamischen Fachbegriff, dass die Entropie maximal wird, also die sozusagen die Verteilung maximal wird, die Unordnung maximal wird und dann ist Feierabend. Und das ist der Big Freeze. Ich habe aber jetzt nicht die Zahl im Kopf, wann das vermutet wird. Das ist noch lange hin. Das werden auch noch viele, viele, viele Milliarden Jahre sein. Also das ist weit jenseits von der Zeit her, als dass uns das interessieren könnte.
Haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja.
Sehr gut. Andere Hypothese, der Big Whip. Hast du davon schon gehört? Und was ist das?
Ich meine, das ist die Idee, dass sich die Bewegung irgendwann umdreht. Also, dass das Universum sich ausdehnt und dann wieder in sich zusammenfällt. Mhm. Und es gibt auch die Idee, dass das immer wieder passiert. Mhm. Also, dass das jetzt nicht das erste Universum ist, sondern das davor und danach halt immer wieder dehnt sich aus auf eine maximale Ausdehnung. Dann ist der Schwung weg und dann verdichtet es sich wieder. Also es bleibt dann nicht beim Big Freeze, sondern es verdichtet sich dann wieder. Ich meine, das ist mit Big Rip gemeint.
Interessant. Sehr, sehr spannend. Spannende Thesen. Spannendes Universum. Also ich habe tatsächlich heute, obwohl ich mich vorbereitet habe und vieles nicht verstanden habe, heute sehr viel mitgenommen und sehr viel gelernt. Vielen Dank, lieber Sascha, für die ganze Information.
Sehr, sehr gerne.
Damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Nächstes Mal reden wir tatsächlich über das Sonnensystem. Das haben wir jetzt einfach mal so fest und so über unser Sonnensystem. Das finde ich spannend. Da kenne ich mich auch ein bisschen aus zumindest. Ich kenne die Planeten. Ich kenne sogar die Planeten, die mal Planeten waren und heute keine Planeten mehr sind.
Die kennen wir alle. Ja. Wir sind in einem Alter, wo wir noch mit Planeten groß geworden sind, die heute keine Planeten mehr sind. Ja, so ändert sich das. Das ist ja für die Astrologen auch total blöd.
Ja, leider.
Die den Planeten erst eingeführt haben, entdeckt wurde und jetzt ist er kein Planet mehr.
Das Pech gehabt.
Schwierig.
Ja. Da war der Planet auch wahrscheinlich nicht glücklich, als er den Planetenstatus verloren hatte.
Nee, man sagt ihm ja auch eher schlechte Eigenschaften zu.
Da werden wir aber beim nächsten Mal drüber reden. Wir sind raus für heute. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite der Professor Dr. Sascha Skorupka, der euch jetzt in das, was ihr jetzt auch machen wollt, schicken wird. Er wird euch jetzt verabschieden. Vielen Dank.
Ja, lieber Shaggy, vielen Dank. War sehr schön, mit dir zu reden, wie immer. Und ich habe mich sehr gefreut, ein bisschen über das Universum zu reden. Vermutlich wird es so sein, dass wir das an der einen und anderen Stelle nochmal fortführen, weil es gibt so viele spannende Themen dazu, dass uns da die Folgen nicht ausgehen werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wo immer ihr auch seid und was immer ihr auch gerade macht, schaut drauf zum Himmel, erfreut euch. Vielleicht habt ihr ja Glück und es scheint die Sonne. Oder wenn ihr das nachts hört, ihr seht den Mond und werdet ein bisschen demütig, wenn ihr bedenkt, wie groß das Universum ist und wie klein unser Planet. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.